Ach, möchten wir doch alle dahin kommen, dass unser Leben Gott gehört und wir Freude daran hätten, dem Herrn zu dienen. Und dann wird auch die Freude am Herrn unsere Stärke sein. Möge Gott, wie schon gesagt wurde, uns alle segnen und mit uns sein. Wir beobachten ja das, was vor sich geht. Wer weiß denn, welches das größte Ereignis der letzten Tage war? Wer weiß es? Da höre ich's. Das größte Ereignis der letzten Tage war Aktion Salomon. Über 15.000 Juden aus Äthiopien sind, ja, in einem Blitzfeldzug nach Israel gebracht worden. Welch eine Gnade. Früher kamen sie einzeln und dann immer mehr und mehr. Und dann hörte es auf. Und siehe da, dann tat sich die große Sowjetunion auf. Und sie kamen zu Tausenden. Und jetzt, das war wirklich eine wunderbare Führung und Fügung Gottes, dass sie massenweise zurückkehren. Das sagt mir, dass die Zeit drängt und dass Gottes Volk das verheißene Land einfach betreten muss, damit der Herr sich ihnen dort, wie er verheißen hat, offenbaren kann und offenbaren wird. Ihr wisst, mitten in dem langjährigen Bürgerkrieg in Äthiopien war das so möglich. Und wer hat es möglich gemacht? Man kann sagen, George Bush, und man kann sagen, dieser oder jener. Nein, wir sagen, die Hand des Herrn hat's getan. Und Gott lenkt noch immer Herzen wie Wasserbäche und lässt alle Dinge herrlich geschehen zu seines Namens Ehre und Preis. Gott ist noch auf dem Thron und auf dem Plan. Alles ist ihm untertan. Ich möchte speziell dazu zwei, drei Stellen lesen aus dem prophetischen Wort, die uns vor Augen führen sollen, was nun in diesen Tagen geschieht. Und es beginnt ja nicht erst, es kommt zum Abschluss. Niemand braucht darauf zu warten, dass die Juden von der Wall Street alle zurückkehren werden. Dafür wird Gott sorgen, dass diejenigen da sind, die zu den Auserwählten gehören. Und darauf kommt es an, denn mit ihnen wird Gott den Anfang machen. Im Propheten Jeremia stehen einige Bibelstellen so schön nacheinander geschrieben. Jeremia 30, Jeremia Kapitel 30, von 1 bis 3. Jeremia 30, 1 bis 3. Das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging, lautete folgendermaßen: So spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Denn wisse wohl, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden, so spricht der Herr. Und sie in das Land zurückführen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Sie sollen es in Besitz nehmen. Amen. So hat es der Mund des Herrn gesprochen. Und so geschieht es vor unseren Augen. Bruder Brenhim hat diesbezüglich einen so hervorragenden und trefflichen Ausspruch getan. Gott kann Israel nur segnen, wenn es in dem Lande ist, das er ihnen zum Erbbesitz gegeben hat. Und dann fügt er hinzu, Gott kann die Gemeinde nur dann segnen, wenn sie im Besitz der Verheißungen ist, die Gott für diese Zeit gegeben hat. Und darauf kommt es nun wirklich an. Hier ist gesagt worden, so spricht der Herr. Ich mag diese Formulierung. Nicht der Prophet Jeremia, nicht ein Mensch, der Herr. So spricht der Herr, der Gott Israels. Schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Wie oft haben wir es gesagt? Es gab Männer auf Erden, die mit Gott so verbunden waren, die seine Stimme gehört haben, wie er meine Stimme jetzt hört. Männer, zu denen Gott der Herr gesprochen hat. Und wie in Hebräer 1 berichtet wird, Gott hat durch die Propheten zu den Vätern gesprochen und am Ende der Tage im Sohne zu uns geredet. Und dann kommt die Verheißung, denn wisse wohl, es kommt die Zeit. Und heute können wir sagen, die Zeit ist da, die Zeit ist erfüllt, die Zeit ist gekommen. Denn wisse wohl, es kommt die Zeit. So lautet der Ausspruch des Herrn. Da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden. Dann kommt noch einmal. So spricht der Herr. Und sie in das Land zurückführen, das ich ihren Vätern gegeben habe, sie sollen es in Besitz nehmen. Gott führt parallel zu Israel auch die Gemeinde aus den Nationen in das verheißene Land, in das verheißene Wort hinein in diesen Tagen. Und wohl all den Gläubigen, welche die Worte der Verheißung für unsere Zeit in sich aufnehmen und von Herzen glauben können. In Jeremia 30 von Vers 10, vielleicht Vers 10 und 11, hier steht, du aber fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, so lautet der Ausspruch des Herrn, und lass dir nicht bange sein, Israel, denn wisse wohl, ich will dich erretten aus der Ferne und deine Kinder aus dem Lande der Gefangenschaft. Und Jakob soll heimkehren und in Ruhe und Sicherheit wohnen, ohne dass jemand ihn aufschreckt. Denn ich bin mit dir, so lautet der Ausspruch des Herrn, um dir zu helfen, denn über alle Völker und unter die ich dich zerstreut habe, will ich völlige Vernichtung bringen. Dich allein will ich nicht völlig vernichten, sondern dich nur nach Gebühr züchtigen. Denn ganz ungestraft kann ich dich nicht lassen. Auch dieses Wort wird erfüllt werden. Die Völker werden ihre Heimsuchung erfahren. Israel wird in all der Betrübnis, in der Not und Drangsal gerettet werden. Noch aus dem Propheten Jesaja, das bekannte Wort, Kapitel 14, Jesaja, Kapitel 14, Vers 1. Den meisten sind diese Bibelstellen ja geläufig, dennoch freuen wir uns über alle Maßen, wenn wir einfach ausrufen können, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Jesaja 14, Vers 1. Denn der Herr wird sich Jakobs erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie auf ihrem Heimatboden zur Ruhe bringen. Die Fremdlinge werden sich ihnen dabei anschließen und sich dem Hause Jakobs zugesellen. Man könnte zu diesem Thema viele Bibelstellen lesen. Dem Herrn sei Dank, der das Ende schon vor dem Anfang wusste, der den ganzen Werdegang, den Ablauf Israels und der Völker, auch den der Gemeinde im Voraus wusste und niederschreiben ließ, so damit wir eine Orientierung hätten und wüssten, in welcher Zeit wir leben. Auch politisch hören wir es immer wieder aus maßgeblichem Munde. Es bleibt nicht bei der westlichen Vereinigung Europas, ganz Europa gehört dazu, mit Europäischer Zentralbank, alles ein großes Haus unter einem großen Dach und so weiter, auf das erfüllt werde, dass alle ihre Macht eben zur Verfügung stellen müssen, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Und so sind wir eigentlich dankbar, dass Militärblöcke zerfallen, dass alles so dem Zerfall preisgegeben wird, damit eben das letzte Weltreich entstehen kann und somit die letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu Christi ihren Lauf nehmen und wir als gläubig gewordene unsere Häupter emporheben dürfen, denn wir wissen, dass sich unsere Erlösung naht. Ich möchte nun einige Stellen aus dem Neuen Testament lesen. Wir haben in den letzten Malen Gewicht darauf gelegt, dass die Verkündigung des Wortes am Ende so sein muss, wie sie am Anfang war, dass Gottes Wort unabänderlich ist. Und wenn Gott heute redet, dann sagt er das, was er gestern und morgen sagen würde. Menschen ändern ihre Meinungen, ihre Entscheidungen. Es tut ihnen leid, dies oder jenes gesagt oder getan zu haben. Die Entscheidungen Gottes sind vollkommen und alle seine Worte sind geläutert, wie der Psalmist sagt, und zwar siebenfach. Wir können uns auf Gott und Gottes Wort verlassen. Bruder Russ hat schon zur Einleitung dieses wunderbare Wort gelesen aus 2. Timotheus, dem zweiten Kapitel, 2. Timotheus 2. Hier möchte ich den 9. Vers ganz besonders hervorheben. 2. Timotheus 2, Vers 9. Für die ich Leiden zu erdulden habe, sogar in Ketten, wie ein Verbrecher. Doch das Wort Gottes liegt nicht in Ketten. Ich glaube, dass die meisten von uns bezeugen können, dass das Wort Gottes lebendig und wirkungskräftig ist, dass es durchdringt, dass es Seele und Geist voneinander scheidet und zum Richter der Regungen und der Gedanken des Herzens wird, wie es uns in Hebräer 4, Vers 12 berichtet wird. Paulus, ein Verkündiger des Wortes Gottes, wurde in Ketten gelegt, ins Gefängnis getan, aber das Wort, das er verkündigte, war nicht im Gefängnis. Es war nicht gefesselt. Es war frei und machte andere frei, die es gehört haben. Sie wurden gesegnet. So ist es bis auf den heutigen Tag. Die Botschaft unseres Herrn ist eine Heilsbotschaft, eine freimachende göttliche Botschaft. Und Paulus nimmt ja darauf Bezug, nämlich auf das Evangelium, auf die Heilsbotschaft. Wofür oder mit Bezug darauf sagt er, für die ich Leiden zu erdulden habe, sogar Ketten wie ein Verbrecher. Doch das Wort Gottes liegt nicht in Ketten. Ihr Lieben, wenn ich das hier so lese, dann wünschte ich, dass heute Abend in diesem Gottesdienst offenbar werden würde, dass Gottes Wort lebendig ist und lebendig macht. Dass Gottes Wort nicht gebunden ist, sondern frei ist und frei macht. Auf das offenbar werde, dass wir nicht nur predigen, sondern dass die Frucht der Predigt in unserem Leben sichtbar werden könnte. In Epheser Kapitel 6 haben wir ein Wort, das an die Ketten des Paulus erinnert. Epheser Kapitel 6, Vers 18 bis 20. Betet alle Zeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art. Epheser 6, 18 bis 20. Betet alle Zeit im Geist mit Bitten und Flehen jeder Art. Und seid zu diesem Zweck wachsam, mit aller Beharrlichkeit und unter Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, dass mir, so oft ich den Mund auftue, das Wort gegeben werde, um freimütig das Geheimnis der Heilsbotschaft zu verkündigen, für die ich auch in Ketten ein Sendbote bin, damit ich in ihr ein freimütiges Bekenntnis ablege, wie es mir gebührt zu reden. Wahre Männer Gottes haben die Verkündigung des Evangeliums sehr ernst genommen. So ernst, wie die Propheten durch Inspiration die Offenbarung bekamen und mit heiligem Ernst weitergaben, so haben die Apostel dasselbe Wort durch die gleiche Inspiration empfangen und in voller Verantwortung vor Gott weitergegeben. Und Paulus sagt hier, so oft ich den Mund auftue, nicht nur einmal oder bei Gelegenheit oder ab und zu mal, sondern so oft jedes Mal, wenn ich den Mund auftue, das Wort gegeben werde. Meine Seele schreit zu Gott, Herr, schenke es auch mir aus Gnaden. So oft der Mund eines Boten Gottes sich öffnet, möge das Geheimnis Christi, ja alle Geheimnisse Gottes, die ja einerseits verborgen sind, andererseits geoffenbart werden, in die Predigt mit einfließen, dass wir nicht nur Erkenntnis hören, sondern Offenbarung frisch vom Thron empfangen und durchströmt werden mit Heiligem Geist und mit Kraft von oben. Das will Gott haben. Wir sehen's und wir heben's noch einmal hervor. Paulus schämt sich nicht darum zu ersuchen, auch für ihn zu beten. Nicht, dass es ihm wohl ergehe, dass die Ketten fallen, Gefängnis aufhöre, Leid ein Ende hat. Darum betet er nicht. Irdisch gesehen hätten wir gern ein Leben ohne Anfechtungen, herrlich über den Wolken getragen, damit wir unseren Fuß an keinem Steine stoßen. Aber Gott weiß, welche Wege er mit seinem Volke zu gehen hat. Betet auch für mich, dass mir, so oft ich den Mund auftue, Gott sei Dank für einen solchen Mann, für einen solchen Apostel, so oft ich den Mund auftue, was wollt ihr damit sagen? Wenn ich den Mund auftue, dann soll Gott durch mich reden.
Amen.
Dann sollen es nicht Menschenworte, dann sollen es Worte Gottes sein. Dann soll nicht der Plan eines Menschen, sondern der Ratschluss Gottes verkündigt werden. So oft ich den Mund auftue, das Wort gegeben werde, um es freimütig, um das Geheimnis freimütig zu verkündigen. Das Geheimnis des Evangeliums. Würden wir heute fragen, was ist dieses Geheimnis des Evangeliums? Wer könnte darauf eine Antwort geben? Viele predigen, aber sie predigen an Gott vorbei, weil sie nicht durch Offenbarung in dieses Geheimnis Gottes mit Christus und der Gemeinde durch Offenbarung eingeführt worden sind. Sie haben einen Kopfglauben, der aufgrund einer bestimmten Erkenntnis sich bei ihnen eingenistet hat und meinen, damit selig zu werden. Der Glaube, so sagte Bruder Brenham richtig, muss zu einer Offenbarung werden. Amen. Und erst dann zündet es. Und wenn dieser göttliche Funke da ist, dann rutscht die Sache aus dem Kopf in das Herz hinein. Amen. Vom Wissen, von der Erkenntnis zur seligen Offenbarung, die jedem Einzelnen dann von Gott aus Gnaden zuteil wird. In Galater Kapitel 2, diese bekannte Stelle, als Paulus mit einigen Brüdern eine Auseinandersetzung führte, hat er bezeugt, Galater Kapitel 2, 4 und 5, was aber die eingedrungenen falschen Brüder anlangt, die sich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern und uns ganz in die Knechtschaft zu bringen. Vor ihnen sind wir auch nicht für eine Stunde in Unterwürfigkeit zurückgewichen. Jetzt kommt die Begründung. Damit die Heilsbotschaft in ihrer Wahrheit bei euch bestehen bliebe. Paulus hatte keine Wahl. Er konnte nicht Kompromisse schließen, um dann die Sache seinerseits zu einem guten Ende zu bringen. Zu einem guten Ende wird eine Sache nur dann gebracht, wenn Gott sie begonnen hat und zu Ende führen kann. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Manchmal hab auch ich es gut gemeint und gedacht, naja, vielleicht, die Gedanken können ja jedem Menschen kommen. Aber wenn es dann zur Sache geht und schreitet, dann haben wir keine Wahl. Dann bleibt für Kompromisse kein Raum. Gott muss zu seinem Recht kommen. Und wenn Gott zu seinem Recht kommen soll, dann muss sein Wort auf den Leuchter gestellt werden. Und nur dann wird er zu seinem Recht kommen. Also, diese Begründung hier nicht nachgegeben zu haben, ist damit gerechtfertigt, damit die Heilsbotschaft in ihrer Wahrheit bei euch bestehen bliebe. Was ist doch seit dem Urchristentum im Laufe der fast 2000 Jahre alles gelehrt, gedeutet, verkündigt worden und alle beriefen und berufen sich auf Gott, auf die Heilige Schrift und so weiter. Es gilt also, die Wahrheit zu finden, wie sie hier im Worte Gottes hinterlassen worden ist, und zwar in ihrer ursprünglichen Form. Und da mag es manchmal so scheinen, als hätten wir nichts anderes zu tun, sondern müssten immer wieder hervorheben, worauf es ankommt. Doch, das müssen wir. Und ich sage euch auch, warum. Weil es nirgendwo sonst noch getan wird. Ich kenne mich einigermaßen aus. Und wenn ich heute an dieser Stätte sage, dass es doch Kompromisse sind, die überall eingegangen werden, auch dann, wenn die Menschen sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Ich will gerne zugeben, dass es Evangelisten, auch große Evangelisten gibt, die der Meinung sind, auch Prediger und Männer Gottes und Laien oder wer sie sein mögen, dass sie der Überzeugung sind, dem Herrn richtig zu dienen, das Wort recht zu teilen. Aber dann kommt die Richtschnur, dann kommt der Maßstab, der angelegt werden muss. Und es geschieht ja Land auf und Land ab auf gleiche Weise, dass der Maßstab ja immer an andere angelegt wird, und zwar der eigene Maßstab. Und der eigene Maßstab ist eine eigene Produktion. Der passt überhaupt nicht in die Zeichnung Gottes und in den Plan Gottes hinein. Wenn wir schon im Reiche Gottes sind, dann müssen die Maßstäbe des Reiches Gottes angewandt werden. Und gehören wir zur neutestamentlichen Gemeinde, dann müssen die Maßstäbe der neutestamentlichen Gemeinde angewendet werden. Man kann nicht an Gott vorbei messen, an Gott vorbei predigen. Man muss sich Gott stellen. Und das geschieht nur da, wo man sich seinem Worte stellt. Da hat ja Martin Luther seinerzeit über den Papst ein sehr wunderbares Wort gesagt. Und zwar gestützt auf 2. Thessalonicher 2, wo geschrieben steht, dass dieser Wiederchrist sich über alles erheben wird und so weiter und so weiter. Und dann schreibt Martin Luther in der Vorrede zum Propheten Daniel über Gott selbst, der hoch erhaben in der Herrlichkeit ist, kann sich kein Mensch auf Erden erheben. Und dann geht er diesen Schritt und sagt, dieser Mensch der Sünde überhebt sich über den geschriebenen Gott, nämlich über das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Und damit hat er den Nagel voll auf den Kopf getroffen und hat noch einmal nachgezogen. Ihr wisst ja, wer handwerklich ein bisschen begabt ist, ich bin zwar nicht, ich weiß es nur von anderen, ein Nagel hält erst dann, wenn der Kopf versenkt worden ist. Solange man den Kopf noch oben so sieht und da hinterhaken könnte, ist noch nichts festgenagelt. Doch es gab Männer Gottes, die zu ihrer Zeit den Teil des Wortes schon geoffenbart bekamen, der auf den Leuchter gestellt werden musste. Kommen wir hier zu diesem Wort zurück. Paulus wusste, was er zu tun hat. Er war sich seiner Verantwortung bewusst. Und seht, worum es eigentlich ging. Es ging darum, dass die neutestamentliche Gemeinde für alle Zeiten eine Richtschnur über Glauben und Lehren und Praxis erhalten würde. Und dazu ist das Neue Testament gegeben worden. Eine Richtschnur, ein Maßstab, nach dem alle Dinge sich auszurichten haben und wie es auch zu tun sei. Ich möchte dazu aus 1. Timotheus lesen. 1. Timotheus, und wir bitten höflich darum, dass hier nur ein Vergleich angestrebt wird, und zwar der mit der Gemeinde im Urchristentum und mit der Verkündigung, die am Anfang im Urchristentum war. In 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 6, schreibt Paulus, 1. Timotheus 4, Vers 6, wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein löblicher Diener Christi Jesu sein, weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre magst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Jeder kann wiederholen und sagen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte. Aber wenn der Mensch, der diese Redewendung im Munde führt, nicht bereit ist, auf jedes Wort einzugehen, sich jedem Wort zu stellen und das ganze Wort zu glauben, dann betrügt der betreffende Mensch sich selber. Also, wir müssen uns alle Worte Gottes zur Richtschnur und damit zu den Worten des Glaubens und zu unserer geistlichen Speise machen, denn so steht's ja geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lebt aber auch nicht von ein wenig hier und ein wenig da. Er lebt von dem ganzen gedeckten Tisch des Herrn, von dem ganzen Worte. Ich lese das noch einmal. Wenn du dieses den Brüdern vorhältst, wirst du ein löblicher Diener Christi Jesu sein, weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre machst, die du dir zur Richtschnur genommen hast. Darauf kommt es an, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde. Zurück zu der wahren Lehre. Die wahre Speise ist zurück zu der Richtschnur, die uns im Worte Gottes hinterlassen wurde. Dann kommt die Mahnung in Vers 7. Aber die Wertlosen und nur den alten Weibern, gut, dass wir heute keine und uns haben, aber die Wertlosen und nur den alten Weibern zusagen den Fabeln, weise zurück, über dich dagegen zur Gottseligkeit, denn die dem Leibe gewidmete Übung bringt nur geringen Nutzen. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung für das Gegenwärtige wie für das zukünftige Leben hat. Amen. Hier geht es um eine Verheißung, nicht nur eine Verheißung, die in diesem Leben gilt, eine Verheißung, die in Ewigkeit gilt. Denn Gott, wie wir oft genug gesagt haben, ist ewig und sein Plan muss demzufolge ein ewiger Plan sein. Und daher hat er uns in diesen ewigen Plan selbst hineingefügt und geführt, um in Ewigkeit bei ihm sein zu können. Und jetzt kommt Vers 9. Zuverlässig ist das Wort und wert. Ja, wenn das Wort nicht zuverlässig wäre, was wäre dann zuverlässig? Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Ihr wisst ja, seit den Tagen Bultmanns, einer der größten Theologen im deutschsprachigen Raum, seit seinen Tagen sind ja die Wunder aus dem Neuen Testament mit Fragezeichen versehen. Überhaupt alles Übernatürliche ist mit Fragezeichen versehen worden. Er wollte aus Jesus Christus von Nazareth wirklich nur einen Menschen machen, einen Juden vielleicht besonderer Art, und hat das Wort gewählt, sehet, welch ein Mensch. Man kann für alles, und jeder kann für alles, aus der Bibel irgendetwas nehmen und es dann zum eigenen Verderben verdrehen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist der traurige Tatbestand, dass von den Kanzeln her der Unglaube gesät wurde. Wenn dann der Pfarrer Schulz in Hamburg auf die Kanzel tritt, ist erst 3,5 Jahre her, und sagt, ich glaube überhaupt nichts, schon gar nicht das, was in der Bibel steht. Und ihr kennt ja alle die Geschichte, habt's ja in den Magazinen gelesen. Das war die Saat solcher Männer, die sich Theologen nannten, sogar Professoren waren, aber die keine lebendige Hoffnung hatten, kein Erlebnis mit Gott gemacht hatten, keine Verbindung zu Gott, keinen Zugang durch Offenbarung zu den geistlichen Quellen des Lebens. Und so haben sie aus ihrem Wissen, das mit Unverstand umhüllet ward, gesprochen. Reden sollte nur der im Namen des Herrn, zu dem der Herr geredet hat.
Amen.
Und wenn Gott geredet hat, dann sind seine Worte in unserem Munde. Und dann können wir beten, wie Paulus betete. Lass mich alle Zeit das so sagen, und zwar jedes Mal mit freudigem Auftun des Mundes, wie es dir, o Herr, wohlgefällig ist. Wir sehen, hier wird von der Richtschnur gesprochen, weil du zu deiner Speise die Worte des Glaubens und der guten Lehre machst. Es kommt auch auf die richtige Lehre an, nicht auf Lehre allein. Aber wenn Menschen gläubig geworden sind, wenn sie Gott erlebt haben, wiedergeboren sind und ein Eigentum des Herrn, dann haben sie das Recht, biblisch richtig belehrt zu werden. Denn das ist einfach ein Kernstück der Verkündigung, dass die wahre und richtige Lehre weitergegeben wird. In 2. Timotheus, im 3. Kapitel, lesen wir einen ähnlichen Text. 2. Timotheus, 3. Kapitel. Ich meine 2. Timotheus 3, jawohl, Vers 10. 2. Timotheus 3, Vers 10. Du aber hast dir zur Richtschnur genommen meine Lehre und meine Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld. Hier war ein Vorbild. Paulus konnte sagen, nehmt mich zum Vorbild, wie ich meinerseits Christo nachfolge. Sein Vorbild war Christus. Und er konnte sagen, nehmt mich zum Vorbild. Sein Leben, seine Lehre, seine Praxis, seine Verkündigung hatte vorbildlichen Charakter und ist für uns alle noch heute gültig. Du aber hast dir zur Richtschnur genommen meine Lehre. Können das alle Verkündiger sagen in allen Denominationen? Haben sie alle die Lehre, wie sie einem Paulus von Gott geschenkt wurde, nämlich durch Offenbarung Jesu Christi? Ihr Lieben, ich kann Gedanken nicht lesen. Aber zu vermuten wäre, dass wieder jemand denkt, kommt es denn wirklich so auf das Wort an? Jawohl. Und ich sag euch auch warum. Von Anfang an hat Satan das Wort verdreht, schon im Garten Eden begann es.
Amen.
Und er setzt fort bis in die letzten Tage. Gott hatte gesprochen. Und damit galt es. Der Feind kam, machte als erstes ein Fragezeichen, sollte Gott gesagt haben. Und dann wird aus der Einzahl die Mehrzahl und aus der Mehrzahl die Einzahl gemacht, was die Bäume betrifft. Bäume waren es nach wie vor, aber die Sache ist verdreht worden. Ich sehe, dass bibelkundige Brüder jetzt nachschlagen. Das könnt ihr alle getrost nachschlagen in 1. Mose 3, um festzustellen, was Gott in 1. Mose 2 gesagt hat. Und vergleicht es dann mit 1. Mose 3. Man muss die Sache mit Gott und Gottes Wort ganz genau nehmen. Der Feind hat das Wort nur ein wenig verdreht. Gott hatte gesagt, ihr könnt von allen Bäumen essen, aber bitte nicht von dem da. Und der Feind hat es umgekehrt gesagt. Hat Gott gesagt, ihr sollt von allen Bäumen nicht essen? Schlagt nach. Bäume nach wie vor. Aber die Falle war gestellt. Und die Verdrehung war da. Man muss nicht nur lesen. Man muss prüfen, wenn man liest. Man muss nicht nur eine Predigt hören. Man muss prüfen, ob sie übereinstimmt und im richtigen Zusammenhang ist. Selbst als der Herr Jesus vom Feinde 40 Tage in der Wüste versucht wurde. Da ging's auch. Es steht geschrieben hin und es steht geschrieben her. Und unser Herr sagte, es steht abermals geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Der Feind kann auch mit Bibelstellen kommen, aber er nimmt sie aus dem Zusammenhang und verdreht sie zum Verderben der Menschen, die darauf hören. Und deshalb ist es so wichtig, Gottes Wort kristallklar zu belassen und es so in das Herz aufzunehmen, um dann die volle Auswirkung des Wortes zu erleben. In Römer 1, Vers 18, haben wir einen sehr schönen Vergleich, der dann auf Vers 17 bezogen wird. Vielleicht lesen wir es gemeinsam. Römer Kapitel 1, Vers 18. Hier steht, denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Wehe dem Menschen, der die göttliche Wahrheit in ungerechter Weise unterdrückt und sie nicht zum Vorschein kommen lässt. Die biblischen Wahrheiten sind dazu gedacht, dass sie auf den Leuchter gestellt werden, dass die Finsternis weicht und wir den Weg sehen, den wir zu gehen haben. Paulus führt ja hier sehr klar und deutlich aus, in Verbindung mit Römer 1, 16 und 17. Diese beiden Verse sind uns allen sehr gut bekannt, denn ich schäme mich der Heilsbotschaft nicht, ist sie doch eine Gotteskraft, die jedem, der da glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen. Jetzt kommt's. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihr geoffenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Jetzt in Verbindung damit, lies es mal so ohne Unterbrechung. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Die Wahrheit kommt zum Vorschein, sie dringt durch, aber sie ist immer wieder unterdrückt worden. Zu allen Zeiten, wann es auch immer war, sofern biblische Wahrheiten zum Vorschein kamen, gab es die fromme Feuerwehr, die gern jedes Feuer der Erweckung im Keim erstickt hätte. Aber Gott hat auch über all den Erweckungen gewacht. Und wie wir dargelegt haben, es ging von Klarheit zu Klarheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis. Er konnte niemals der Sache einen Stopp bereiten. Ob in den Tagen der Reformation oder allen darauf folgenden Erweckungen. Immer wieder hat Gott einen neuen Anfang gemacht mit denen, die nicht stehen geblieben sind, sondern geistlich zum mutigen Vorwärtsschreiten bereit gewesen sind. Und so geschieht es auch in unseren Tagen. Es ist immer ein Überrest aus allen Kirchen und Freikirchen, die aus dem geistlichen Gefängnis herauskommt, um dann dem Herrn frei und froh dienen und folgen zu können. Also, der Zorn Gottes wird über alle kommen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Man kann die biblische Wahrheit von der Erlösung und alles, was damit zusammenhängt, nicht hoch genug heben und betonen. Wohl dem Menschen, der diese wahre Botschaft Gottes hört und nichts mehr unterdrücken lässt, im Gegenteil, die Freiheit im Geiste erlebt, nach dem Wort der Schrift, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wer aber möchte, dass er frei gemacht wird, muss ihn anrufen nach dem Wort aus Psalm 2. Kennt ihr das Wort alle? Auch da ist schon Evangelium. Wer selig werden möchte, der kann nicht einfach sagen, himmlischer Vater, sei mir gnädig. Der muss den Sohn Gottes anrufen, denn im Sohne Gottes ist unsere Erlösung geschehen. Und deshalb steht schon in Psalm 2 geschrieben, Vers 11 und 12. Psalm 2, Vers 11 und 12. Dienet dem Herrn mit Furcht. Hier steht das Wort Jahwe im Alten Testament. Dienet Jahwe mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Wohl allen, die bei ihm Zuflucht suchen. Ja, wohin sollten wir gehen? Bruder Russ hatte schon zur Einleitung gesagt, es ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, in dem sie selig werden können, als der Name Jesus. Und wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer nicht an ihn glaubt, hat das ewige Leben nicht. Wie viele Bibelstellen könnten wir dazu lesen? Wir gehen jetzt noch zu Römer 3, auch ein ganz herrliches Wort, oft zitiert. Römer 3, Vers 26, von Gott oder auf Gott bezogen, steht hier geschrieben, er wollte also seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit er selbst als gerecht dastehe und jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. Hier sehen wir, um welche Gerechtigkeit es geht, wo es geschrieben steht, dass die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrückt wird. Hier steht von der göttlichen Gerechtigkeit. Gott selbst wollte und musste als gerecht dastehen bleiben. Und es geschah also, dass er in Christo allen Schaden gut gemacht, uns nichts anrechnete und uns vor sein Angesicht stellte, als hätten wir nie gesündigt. Er hat die Trennung aufgehoben. Dieses, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat sich verwandelt in mein Gott, du hast mich mit dir selber versöhnt. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und so verkündigen wir diese herrliche, seligmachende, göttliche Heilsbotschaft. Jesus Christus, der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand suche andere Wege. Ein Weg, der zum Ziel führt, genügt. Um diesen einen Weg haben wir gefunden. Gott sei Dank dafür. Noch ein Wort aus dem Propheten Jesaja, dem 28. Kapitel, auch sehr bekannt, was die Ruhe in Gott betrifft und so weiter, ist uns ja hier manches gesagt worden. Ich lese aus Jesaja 28, Vers 16 und 17, vielleicht den letzten Teil von Vers 15 noch mit dazu. Wir haben ja die Lüge zu unserem Schirmdach gemacht und uns in Trug geborgen. Darum hat Gott der Herr so gesprochen. Wisset wohl, ich bin's, der in Zion einen Grundstein legt, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Wer das glaubt, wird nicht zu Schanden. Welch ein wunderbares Wort. Worum geht es hier? Nicht um Petrus, der irgendein Stein war. Hier geht's, wir alle sind Steine und werden mit auferbaut zu einem geistlichen Hause, um Gott lebendige Opfer darzubringen. Hier geht's um den Grundstein, um den Eckstein. Und heute geht's um den Schlussstein. Denn der Eckstein ist auch der Schlussstein. Er, der begonnen hat, er wird vollenden und er wird in unseren Tagen vollenden, was er begonnen hat. Wir leben am Ende der Tage, in der Zeit, in der sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Welch ein Vorrecht hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. Wir wollen froh darüber sein und ihm die Ehre geben. Jetzt aber kommt Vers 17, den ich besonders hervorheben möchte. Und ich mache das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Setzwaage. Und der Hagel wird das Schirmdach der Lüge wegreißen. Ich wünschte, dass Gott durch sein Wort einen solchen Wettersturm auf manche Häuser, die ein Lügendach aufgerichtet haben, runterkommen lässt, dass all diese Dächer, unter denen sie sich zu schirmen meinen, und Gott erklärt sie als Schirmdach der Lüge. Alles, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, das kann noch so schön gebaut sein. Es ist ein Schirmdach der Lüge und es muss weggerissen werden. Es steht geschrieben, wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten weilt und unter dem Schatten des Allmächtigen. Und das möchten wir nicht, das, wie wir hier gelesen haben. Ich lese es noch einmal. Und ich mache das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Setzwaage. Das sind die göttlichen Verordnungen. Und damit die Sache auch gut funktioniert, muss der Hagel herunterkommen, um das Schirmdach der Lüge wegzureißen. Und es müssen, wie geschrieben steht, und die Wasserfluten sollen die Bergungsstätte wegschwemmen. Oh, dass Gottes Wort sich ergieße. Oh, dass es herabkomme in einer ganz mächtigen Weise. Wie Paulus gesagt hat, dass wir alles, was sich gegen die Erkenntnis Christi aufbäumt, gefangen nehmen und zerstören die Bollwerke Satans im Glauben, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Alle Schirmdächer der Lüge werden einstürzen, haben keinen Bestand vor Gott. Jesus sagte, ich will bauen meine Gemeinde, nicht 312 Denominationen, die jetzt im Weltkirchenrat vereint sind. Er baut seine Gemeinde, nicht irgendwo auf Sand, auf sich, dem Felsen der Gerechtigkeit, wie es dem Petrus aus Gnaden geoffenbart wurde. Und hier wird's uns ja gesagt, ich lege in Zion einen Grundstein, einen erprobten Stein, einen kostbaren Eckstein, der felsenfest gegründet ist. Und ich füge dem Worte keine Gewalt an oder tue keine Gewalt an, wenn ich sage, so felsenfest, wie er gegründet ist, sind alle gegründet, die auf ihm, dem Felsen, auferbaut wurden, von dem er selber sagte, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Glaubt ihr das? Das ist die Wahrheit. Gott möge nur Gnade schenken, dass wir uns in diesen Bau mit hineinfügen lassen, ehe er bauen kann und uns unter seinen Schutz und Schirm nehmen, muss er das Schirmdach der Lüge, wie wir es hier gelesen haben, einstürzen lassen und muss die ganze Sache wegspülen, damit die Leute zur Besinnung kommen, dass sie geistlich betrogen und hinters Licht geführt wurden. Sie fühlten sich geborgen, es war wie ein Schirmdach, aber es war ein Schirmdach der Lüge, wie hier geschrieben steht. Und auf diese Schirmdächer der Lüge wird es herunterhageln. Und dann werden diejenigen, die dazu bestimmt sind, das Heil zu erleben, herauskommen und werden ihren Schutz und Schirm beim Herrn finden und werden begreifen, dass es nicht von Menschen aufgerichtete Schirmdächer der Lüge sind, unter denen wir geborgen sein können, sondern wirklich nur unter dem Schirm des Höchsten, unter dem Schatten des Allmächtigen, der hier zu uns allen in Verbindung damit, dass der Grundstein gelegt wird, sagt, wer da glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und darauf folgt Vers 17, und ich mache das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Sitzwaage. Und Paulus sagt, dass diejenigen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken, und deren gibt's viele, die den Leuten im Namen des Herrn vieles sagen und vormachen, ohne dass es mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Glauben wir wirklich? Glauben wir so, wie die Schrift sagt? Dann werden wir nicht zu Schanden werden. Dann sind wir auf dem Eckstein fest gegründet. Da können Winde toben, der Platzregen kommen und die Fluten ihren Lauf nehmen. Wir werden aus Gnaden bestehen bleiben, weil wir nicht auf Sand gebaut, sondern auf dem Felsen gegründet wurden. Ihr Lieben, darauf kommt es an. Das müssen wir wissen, nicht nur annehmen, das müssen wir wissen, dass es so ist. Und es ist so, wenn wir biblisch glauben und uns ausrichten lassen nach diesem Wort der Schrift, dass in Zion ein Grundstein gelegt wird, ein erprobter Stein, ein kostbarer Eckstein. Aber damals haben gerade die Bauleute diesen kostbaren Stein verworfen. Was hat ihnen alle Arbeit eingebracht? Welchen Nutzen? Schaden. Das Schirmdach der Lüge hatten sie aufgerichtet und meinten, darunter geborgen zu sein. Der Herr hat ja alles eingerissen, denn er selbst war die Wahrheit und hat die Wahrheit verkündigt. Und dasselbe taten all seine Knechte und Propheten, das gleiche taten Apostel und von Gott Gesandte. Da, wo Gott einem Menschen offenbaren kann, was in seinen Augen recht ist und bei ihm als Richtschnur gilt, wer das durch Offenbarung vom Herrn geschenkt bekommt, der wird auf Anhieb durchschauen, wo das Lügengebäude mit dem Schirmdach ist. Nicht, was Menschen aufgerichtet haben, ist der Kanon oder kanonisches Recht für uns, sondern das, was Gott in seinem Worte gesagt hat, immer und ewig. Und alles Volk sage Amen. Denn wir sind ein Teil dieses Wortes. Und wir sind auf Jesus Christus, diesem unbeweglichen, erprobten, kostbaren Eckstein gegründet worden. Und so wie er nur durch Offenbarung erkannt werden kann, so können auch wir nur durch Offenbarung in ihn hineingelangen. Durch Offenbarung des Heiligen Geistes, die uns von Gott aus Gnaden geschenkt wird. Fassen wir es zusammen. Gott hat eine Gemeinde auf Erden während allen Zeiten gehabt, beginnend mit dem Neuen Testament vor fast 2000 Jahren. Neben dieser wahren Gemeinde gab es die verschiedenen Strömungen. Das eine wurde die römische Kirche, das andere die griechisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe, alles die koptische Kirche, syrische. Da gibt's ihre ja so viele als Denominationen. Dann kam die lutherische, die kalvinistische, dann kam die Kirche Englands, dann kam vieles und noch mal vieles und noch mehr. Aber mitten unter all dem, was kam und ging, hat der Herr seine Gemeinde gebaut. Und der Herr kennt die Seinen. Und die Seinen hören auf sein Wort. Sie nehmen es ernst. Und sie flüchten, damit sie nicht umkommen, wenn das Schirmdach der Lüge einstürzt. Und das sage ich euch, spätestens bei der Wiederkunft Jesu Christi wird alles eingestürzt sein. Jesus Christus allein wird Recht behalten und alle anderen werden im Unrecht erfunden werden. Hier spricht der Herr selber: Ich mache das Recht zur Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Setzwaage. Und der Hagel wird das Schirmdach der Lüge wegreißen. Merkt ihr, in welchem Zusammenhang dieses Wort geschrieben steht? Auf einige Verse vorher bezieht sich Paulus noch im Wort an die Korinther aus Jesaja 28, wo hier in Vers 12 geschrieben steht: Er, der zu ihnen gesagt hat, dies ist die Ruhestätte, schafft Ruhe den Müden und dies ist der Rastort, doch sie haben nicht hören wollen. Schaut, man muss hören. Es genügt nicht, nur jetzt akustisch die Predigt wahrzunehmen. Wir müssen darum beten, dass Gott hier innerlich etwas öffnet, dass wir aufnehmen können. Der Prophet Jesaja hat's ja ausgerufen: Sie haben Augen und sehen nicht, haben Ohren und hören nicht, und ihr Herz ist stumpf geworden. Wohl dem Menschen, der von Gott angesprochen wird. Wohl dem Menschen, der dann geborgen ist, unter seinem Schirm, unter seinem Schatten, in seiner Gegenwart. Wohl dem, der weiß, ich befinde mich nicht in einem Lügengebäude, mit einem Lügendach, mit Lügenaposteln, sondern ich befinde mich in der Gemeinde des lebendigen Gottes, die da ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit, um dass wir auferbaut sind auf diesem unbeweglichen, erprobten, kostbaren Eckstein, Jesus Christus, unser Herr. Und dadurch oder deshalb die ernste Verkündigung. Wer möchte wohl in einem Gebäude bleiben, über dem ein Lügendach ausgebreitet wurde? Es wird einstürzen, wenn alles einstürzt. Nach dem Wort aus Hebräer, wo geschrieben steht, Gott wird noch einmal Himmel und Erde bewegen und alles, was erschüttert werden kann, das wird erschüttert werden. Macht euch keine Sorgen. Bestehen bleiben wird von allen Kirchen und Freikirchen, von allen Gemeinden und Gemeinschaften nur die Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. In ihm allein sind wir geborgen für Zeit und Ewigkeit. Wir haben nicht nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Nein, wir tragen eine selige, ewige, lebendige Hoffnung in uns. Und diese Hoffnung führt nicht zur Enttäuschung, sondern zur Erfüllung dessen, was wir glauben. Und wir glauben, wie die Schrift gesagt hat. Auch dieses Wort glauben wir. Schafft Ruhe den Müden und sagt, hier ist der Rastort. Teures Herz, ein Liederdichter singt, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. In des Gottes Lammes Wunden, da ist gestillet aller Schmerz. Da kommst du zur Ruhe in Gott. Da ruhst du von deinen eigenen Werken. dann musst du nicht mehr dies und musst nicht mehr jenes. Wie unser geliebter Bruder in dem kurzen Gespräch sagte, dann braucht man äußerlich nicht mehr dies oder jenes von selber zu tun. Nein, dann ruht man in dem, was Gott in Christo für uns getan hat. Und wir kommen von allen eigenen Werken zur Ruhe. Denn das will ich euch sagen, wer aufgrund eigener Werke selig werden möchte, der wird noch am letzten Tage vor der Entrückung beschäftigt sein und nicht zu Ende gekommen sein. Wer aber in dem Werke Gottes ruht, in dem Erlösungswerk, das auf Golgatha geschah, der kommt zur Ruhe in Gott. Der empfängt Frieden mit Gott, wie es uns ein Liederdichter singt. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzt das Herz. Heute an dieser Stätte können wir Gott erleben. Alle Schirmdächer der Lüge sollen abgerissen werden, damit die Menschen frei ausgehen können und gegründet werden auf dem unerschütterlichen Fundament, auf dem Eckstein Jesus Christus, unser Herr. Wie hier gesagt wurde, dies ist die Richtschnur. Das Recht setze ich als Richtschnur und die Gerechtigkeit zur Sitzwaage. Wir haben es vorhin aus Römer 3 gelesen, dass Gott selber gerecht sei und bleibe. Und jeden, den er gerechtfertigt hat, der ist gerechtfertigt. Und das darf niemand antasten, sondern so stehen lassen, so erleben, so glauben und zur Ruhe kommen in Gott. Teures Herz, nimm es heute für dich ganz persönlich an und sage, Herr, auch ich habe noch dies und das versucht. Ich meinte dadurch, und was immer es sein mag, dir irgendwie wohlgefällig zu werden. Schenk mir Gnade, heute zu erkennen, dass ich nur in dem, auf dem dein Wohlgefallen ruhte, selber vor dir wohlgefällig geworden bin. Matthäus 3, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus 17, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Nur auf denen, die in Christo sind, wird Gottes Wohlgefallen ruhen können. Und möge es geschehen, dass wir wahrhaftig gläubig werden, auferbaut werden und durch den Heiligen Geist zu einem Leibe getauft werden, zu einem lebendigen Organismus, der Gott zur Verfügung steht. Der Herr segne uns alle. Er lasse uns sein Wort größer und größer werden. Er schenke Gnade, dass wir es zur Richtschnur und zur Setzwaage nehmen, als Maßstab aller Dinge. Und dann werden wir es erfahren, dass der Herr mit uns ist, wie er mit unseren Vätern war. Und dass er uns jetzt am Ende segnen wird, wie er am Anfang gesegnet hat. Ihm, dem lebendigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Teures Lamm Gottes, wir kommen zu dir, unserem Erlöser. Du hast uns nicht mit Gold oder Silber, sondern mit deinem teuren und heiligen Blute erkauft. Wir gehören dir, wir sind dein Eigentum. Geliebter Herr, erbarme dich unser aller. Du Sohn Gottes, gehe nicht an uns vorüber. Als du auf Erden warst, haben Menschen gerufen, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Heute rufen wir, Sohn Gottes, erbarme dich unser. Ach, wir möchten dich umarmen. Wir möchten dich küssen, o Herr. Wie geschrieben steht, küsse den Sohn, damit er nicht zürne. Herr, umarmet ihn, heißt ihn willkommen, nehmt ihn an, nehmt ihn auf, dann kommt Heil, dann kommt Vergebung, dann kommt alles. Und dann legt sich der Zorn Gottes, dann ist das Zürnen vorbei. Teures Gotteslamm, du trugst die Strafe, den Zorn, die Krankheiten, die Sünde, die Schuld, du hast alles getragen. Du hast den ganzen Zorn Gottes getragen. Gesetz hat ja mit Strafe und Zorn zu tun. Und deshalb lässt du uns schreiben, wer ungläubig bleibt, auf dem ruht der Zorn Gottes. In Christo ist dieser Zorn von uns genommen. Sohn Gottes, Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, wir nehmen dich an, wir nehmen dich auf, wir möchten dich umarmen, wir heißen dich willkommen, sei uns gnädig und nimm uns an, vergib uns alles, o Herr, alle Schuld, jede Sünde, jede Ungerechtigkeit, jede Übertretung, wasche uns in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Da spreche jeder zu seinem Gott und sage es ihm. Singen wir den Chorus. Alle gemeinsam, wer weiß, wer beginnt. Ich glaube, wasche mich in Jesu teurem Blut. Kennen wir den? Kennst du ihn? Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Könnt ihr alle Amen dazu sagen? Amen. Amen.